Herzlich willkommen zur Let's Go Missionskonferenz 2015.
Schön und super hier zu sein. Ich habe mir versucht, Hochdeutsch zu reden, dann verstehen alle alles. Bitte, Judy, nur für dich. Für dich. Auch das ist Missionskonferenz, Freunde. Ganz ehrlich, unter uns. Wir mögen es doch viel lieber, wenn wir einfach in ein Treffen oder in ein Meeting gehen. Dort sind 2 Millionen gerettet, dort 5 Millionen, dort 200 vom Rollstuhl aufgestanden und fertig. Und Gott ist groß. Da kann man sogar noch ins Kino gehen danach, nicht? Aber wenn solche Nachrichten kommen, betrifft uns das ja. Aber das ist auch Realität. Das ist auch Mission. Es gibt jetzt gerade in diesem Moment Leute, die leiden für ihren Glauben. Und ich will euch nicht die Atmosphäre verderben oder irgendwas oder jetzt einfach eine schlechte Atmosphäre kreieren oder einfach ein bisschen Mitleid schüren, damit ihr mehr Geld für Afghanistan gibt. Überhaupt nicht. Aber das ist Realität, die heute hier ist, ganz einfach. Und wir leben in einer Gesellschaft und in einem Land, wo wir das einfach manchmal vergessen. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, liebe Freunde, dass wir die 4 Dimensionen der Mission Christi leben. Er hat uns gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem? Okay. Ja, der. Bis ans Ende der Erde. Das heißt, wir sind lokal aktiv, wir sind regional aktiv, wir sind national aktiv und wir sind international aktiv. Wir können es uns nicht erlauben zu sagen, ja, mein Ding ist die Außenmission und der andere sagt, mein Ding ist eher lokal. Da steht nicht entweder oder, da steht und. Und. Und wenn es in meinem lokalen Kontext gerade nicht vorangeht, dann schaue ich, was passiert in meiner Region. Was mache ich für meine Region? Was machst du für deine Region? Was machst du für dein Land, in dem du lebst? In Österreich oder Deutschland, für die von Deutschland hier sind. Oder die Missionare, die hier sind, in die Länder, wo wir leben. Wir machen was für unsere Stadt, für unsere Region, für in dem Land, in dem wir sind. Und dann orientieren wir uns auch, was passiert woanders wo. Und glaub mir eine Sache, wenn du die 4 Augen einfach offen hast, dann passiert immer was. Es passieren einmal Sachen, wo du dich freuen kannst, wo du sagst, Halleluja, Gott ist da. Und andere Sachen, wo du sagst, hier will ich jetzt auch auf die Knie gehen. Und mitbeten und mitweinen und mitschreien mit denen, die gerade am Schreien sind. Und wisst ihr, was ich so toll finde? Bei Dieter ist nicht nur, dass er mein Bibelschuldirektor war. Wenn ich hier stehe und sage, hey, das Leben ist schön, Gott ist treu, Gott baut seine Gemeinde und ich erlebe nur tolle Sachen, ist es ja leicht. Es ist ja einfach, tut mir leid, wenn ich das so sage, auf einer Großevangelisation zu kommen, wo nur Heilung und Wunder passiert und sagt, Gott ist groß. Ja, also wenn du von dort wiederkommst und nicht glaubst, dass Gott groß ist, ich glaube, da musst du ins Wagnerjahre gehen oder keine Ahnung wohin. Da gibt es ein Problem. Aber wenn ein Dieter hier steht, der von Afghanistan kommt, der von Terrorismus und Angst erzählt, der von Anschlägen erzählt und dann beendet er und sagt, aber Gott rettet, aber Gott ist treu, aber Gott ist die Hoffnung, aber Gott stellt wieder her und rettet. Wisst ihr was? Das gibt Tiefe. Das gibt Tiefe. Das ist nichts Oberflächliches, das ist pure Realität. Das ist die ganze Tiefe des Evangeliums. Dass egal was passiert, egal wie schrecklich es ist, egal wie schlimm es gibt nur einen, der eine Lösung hat und sein Name ist Jesus Christus. Und deswegen sind wir hier und das Motto dieser Konferenz ist, die Ernte ist reif. Und glaub mir eine Sache, als Missionar wage ich das zu sagen für alle Missionare hier, auch du Dieter, du bist ein Missionar. Wir würden nicht in verschiedenste Länder gehen, weil wir Sozialaussteiger sind und weil wir sonst nichts zu tun haben. Glaubt ihr wirklich, uns ist fad? Glaubt ihr wirklich, ich vermisse kein österreichisches Bier? Glaubt ihr wirklich, die würden nach Afghanistan einfach, um ein bisschen Action zu haben? Warum machen Leute sowas? Wenn Pastor Peter erzählt hat von den Leiden, warum machen Leute so etwas für Gott? Ganz einfach, weil wir glauben, dass die Ernte reif ist, weil wir davon überzeugt sind. Egal, was die Umstände sind, egal, was die Anschläge sind, egal, wer die Riesen sind, die sich vor uns aufbauen, Jesus sagt, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenige. Und wir wollen arbeiten und unser Leben geben, auf das andere ewiges Leben finden in Jesu Namen. Deswegen sind wir hier. Und es ist jetzt schwierig für mich, ein bisschen nach so einer Tiefen zu kommen und das ein bisschen aufzuheitern. Ist ja egal, wir müssen ja nicht immer heiter sein. Halleluja. Auf alle Fälle, meine Frau hat gesagt, ich muss euch ganz liebe Grüße ausrichten von ihr. Ich weiß, dass viele für uns in den letzten Jahren gebetet haben. Hier sind meine 4 kleinen Ladies. Denen geht es sehr gut und wir hatten auch gesundheitliche Probleme viel. Und viele von euch haben für uns gebetet und die erste und die letzte sind ja mit unter 1 Kilo auf die Welt gekommen. Und die haben heute überhaupt keine Probleme mehr. Und ich möchte mich auch wirklich bedanken bei euch für all eure Gebete, für meine Frau, die Daria. Die letzten Jahre waren auch gesundheitlich hart für uns privat. Es ist eine Sache, der Dienst und was so passiert und die Gemeinde ist gewachsen, es geht voran, aber wir sind ja auch ganz normale Menschen. Familien, Kinder, Mama, Papa. Und meine Frau war oft krank, oft im Krankenhaus, schwierige Geburten, 3-mal fast gestorben, 1-mal interne Blutungen, 1-mal Lungenembolie auf der Intensivstation, 1-mal Schlaganfall, deswegen hat sie jetzt Brillen, sonst keine bleibenden Schäden. Amen. Und andere Sachen. Und es war echt hart manchmal. Und es gab Leute aus Österreich, die haben uns ermutigt in dieser Zeit. Das ist auch Mission, sich gegenseitig tragen. Nicht nur Gewissen beruhigen. Ja, wir haben auch schon betet für die Mission. Wie viele E-Mails habe ich bekommen? Wie viel Unterstützung? Hey, wir stehen hinter euch. Wir lieben euch. Wir trauen euch. Ihr seid nicht alleine. Und sie haben lauter Tests gemacht, von wo das alles kommt, von meiner Frau. Sie haben dann noch einen Tumor entdeckt am Unterleib, wurde auch noch operiert. War heavy Zeiten einfach und sie haben Bluttests gemacht und haben gesagt, sie haben eine seltsame Blutkrankheit, die medizinisch nicht heilbar ist. Sie müssen ganz einfach Blutverdünner nehmen, Leben lang, fertig. Und Blutverdünner, für die, die das vielleicht noch nehmen oder kennen oder Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, du hast halt immer sehr schnell blaue Flecken, du musst immer aufpassen, dass dich nicht schneidest und ja. Es ist ein bisschen unangenehm, das jeden Tag auch zu nehmen und so. Wir haben einfach gebetet und gesagt, Gott, wir glauben an dich und alles ist möglich bei Gott. Und ich weiß, viele haben da auch mit gebetet und wie oft hat Julie gesagt, alles wird gehen. Und wir haben einfach gebetet und sie hatte jedes Monat ihre Bluttests im Labor. Und im September 2014 waren wir dort und dann kam der Arzt und sagte, ja, wir müssen den Test nochmal machen, weil irgendwie spinnt der, weil man findet nichts mehr. Und bei einem zweiten Labor, das Gerät geht nicht. Im dritten Labor, das Gleiche. Wir sind zum Arzt gegangen, er hat gesagt, das gibt's nicht, das ist eine unheilbare Krankheit, die kann nicht einfach weggehen. Sagt sie, aber ich stehe hier und es ist nichts mehr drauf auf 3 verschiedene Laborergebnisse. Und er ist in die Gemeinde gekommen, er hat gesagt, wenn das ein Jahr so bleibt, sie hat jeden Monat Tests und bis heute, seit September, ohne Medikamente, alle Tests perfekt, unterschreibt er, dass es ein Wunder ist. Das ist. Gott ist einfach gut, wisst ihr? Wir haben natürlich ein größeres Gebäude gebraucht, weil die Gemeinde wächst auch und haben durch ein Wunder wirklich einen Raum gefunden mit 450 Quadratmetern, den wir statt 1,2 Millionen für 200.000 bekommen haben. Ich werde jetzt auf die Geschichte nicht genau eingehen, weil das ist noch zu lange, ich will meine Zeit mit dem verlieren. Aber es war wirklich auch ein Wunder. Haben da seit einem Jahr eine Baustelle, da waren Leute aus Österreich da, aus Zwettl, aus Salzburg, aus Braunau. Da haben Leute mitgeholfen einfach und wir haben jetzt den ersten Teil dort wirklich schon eröffnet. Und das ist unsere Bibelschule, die wir haben und das ist ein Raum, der schon fast fertig ist. Und wir leben einfach, dass Gott, egal wie es uns geht oder so, er baut seine Gemeinde und er baut sein Reich. Wir haben immer neue Hauskreise. Links seht ihr einen Hauskreis bei uns, wir haben mittlerweile 14. Rechts, das ist der Jüngerschaftskurs und Taufvorbereitung, die wir gerade haben. Wir hatten letztes Jahr 9 Taufen und die Gemeinde ist einfach gewachsen. Und du denkst dir, hey, was passiert gerade? Ich lebe in Frankreich. Also, ich bin jetzt nicht irgendwo im Erweckungsland. Und man sagt ja auch Frankreich oder Österreich, Friedhof der Missionare. Und dann sagt man, na gut, aber es werden ja immer mehr Gemeinden gegründet. Das ist lustig, weil es werden immer mehr Gemeinden gegründet, aber die Zahl der Christen steigt nicht. Das heißt, es spalten sich immer mehr Gemeinden. Naja, gut, das ist die andere Realität, die einfach da ist. Aber wir sehen einfach, dass Gott ist der gleiche, egal wo auf der Welt. Und ich glaube, durch die 3 Tage haben wir das auch schon sehen können. Zu der Zeit hat natürlich Gott nicht aufgehört, sein Reich und seine Gemeinde bei uns zu bauen. Der Raum ist voll geworden. Wir haben gesagt, was machen wir? Ich meine, wenn der Raum einmal voll ist, so wie heute Abend hier, passt. Sind wir zufrieden, sind wir gut, es war voll, guter Bericht. Aber wir haben gesagt, hey, wir wollen Gott nicht stoppen bei dem, was er begonnen hat. Also haben wir einen zweiten Gottesdienst begonnen und heute ein Jahr später, letztes Jahr 9. März haben wir begonnen, heute ein Jahr später sind beide Gottesdienste voll und wir starten am 21.03. Einfach, weil Gott baut seine Gemeinde. Und es ist einfach schön zu sehen. Und im April beginnen wir unseren ersten Campus im Norden von der Stadt, wo ein Umkreis von 220.000 Einwohnern keine einzige christliche Gemeinde ist. Und wir sehen einfach, hey, manchmal gibt es harte Zeiten und manchmal gibt es Erntezeiten. Ich möchte dabei sein, wenn es hart ist. Wer möchte das auch? Aber auch, wenn es Erntezeit ist. Das ist nämlich auch schön. Und was anderes zu unserem Erstaunen, was sich entwickelt hat, so schaut das Frauengefängnis bei uns in Marseille aus. Und meine Frau ist seit einem Jahr regelmäßig im Gefängnis, hat jemanden kennengelernt, die jetzige Gefängnispastorin. Und die ist 72 Jahre alt und sucht einen Nachfolger. Und meine Frau organisiert jetzt jedes Monat Gottesdienste für Häftlinge. Und immer wieder bekehren sich Leute. Sie hat jetzt Jüngerschaftskurse begonnen. Wir haben jetzt Hauszellen begonnen. Also es sind ja keine Hausgruppen, sondern Hauszellen. Und also da diskutiert man dann nicht mehr über Live Group, Connect Group oder was weiß ich, das ist eine Zelle, genau. Also, ne? Und wir erleben einfach, und da ist es am Herzen, dass ohne Atmosphäre im Gefängnis, ohne Musik, ohne allem, wird das Evangelium ganz konkret, wenn du sprichst mit Menschen, die vielleicht Frauen 19 Jahre alt sind, mit 14 Jahren in der Ukraine entführt worden sind, zu Sexsklaven gemacht wurden, Vergewaltigung nach Vergewaltigung und mit 19 Jahren haben sie irgendwann mal ein Messer nebenbei gehabt und haben zugestochen und verbringen 8 Jahre im Gefängnis. Und die sind vor dir, brechen unter Tränen von der Botschaft des Kreuzes zusammen und geben ihr Leben Jesus, haben Jüngerschaftskurs und sagen, ich will für Jesus leben. Da wird das Evangelium ganz konkret. Ganz konkret. Aber eine Sache ist klar, glaube ich, dieses Zeugnis, danke, kann man ausmachen, unseres Lebens ist es, und ich glaube, das Zeugnis all unserer Menschen, Missionare und Organisationen und alles, was wir machen, ist, Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sonst würden wir das nicht mehr machen. Sonst würden wir das sicher nicht mehr machen. Und ich glaube wirklich, die Ernte ist reif. Und du kannst jetzt sagen, na gut, du bist der junge Bursch davor, na gut, die Ernte ist reif, du kennst das Leben noch nicht, egal. Bin ja nicht ich, der das sagt, ist ja Jesus, der sagt in Matthäus 9, 37 und 38, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Wisst ihr, die Ernte ist reif in Afghanistan, die Ernte ist reif in Marseille, die Ernte ist reif in der Slowakei, in Österreich, in Spanien, in Portugal, in Südafrika. In Afrika, in Algerien, egal wo auf der Welt, in Asien, in Lateinamerika, in Nordamerika, die Ernte ist reif. Glauben wir das? Ja. Gestern habe ich mit Hamid gefrühstückt und er sagt mir nur, weißt du, bei allem, was du hörst über Afghanistan, immer wieder gibt es Leute, die zu Jesus finden. Letztes Mal waren es 30. Und wisst ihr, es ist so schön, wenn man sich als Leute, die im Erntefeld arbeiten, ermutigen kann, dass die Ernte wirklich reif ist und dass wir sie wirklich nach Hause bringen können. Gott ist der Gleiche. Und dann komme ich nach Österreich mit dem Flieger, jetzt dieses Mal. Dann treffe ich ein paar Christen und sagen mir, ja, hast du das auch gemerkt? In Österreich ist eine Wolke. Sag ich, stimmt, ich bin durch Wolken geflogen. Das ist normal im Flugzeug. Ja, aber merkst du das? Österreich, da ist was anders. So, na, ich meine, wir haben mehr Sonnentage in Marseille als in Österreich. Ja, aber sonst. Sie werden in Österreich so. Die Elite ist, wo Gott wirklich kämpfen muss dafür. Weil da ist ganz hart. Da ist Nordkorea nichts dagegen. Das sind die Richtigen. Und dann fährst du mit dem Auto quer durchs Lande und dann wird das erstmal erklärt. Das Müllviertel viel härter ist als das Waldviertel. Aber ein echter Salzburger, na, den musst du mal zum Glauben bringen. Aber das kennt es nicht die Tiroler. Aber so ein richtiger Steirer, da hast du überhaupt keine Chance. Und im Endeffekt findest du dich in einem Wettbewerb, wo ist es am härtesten? Aber ganz ehrlich, wenn wir als Missionare das machen würden, dass wir uns ja alle in Wales treffen und dann tauschen wir aus, wo es am härtesten ist, ja, da geben wir uns alle gemeinsam am Ende die Kugel, oder? Es geht doch nicht darum, wo es am härtesten ist. Die Bibel sagt uns und Jesus sagt, die Ernte ist reif. Und überall, wo ich hinkomme, sage ich, und was passiert Gutes? Und auf einmal, ja, da war das und das und das und das. Ha, es funktioniert. Anscheinend ist ja die Ernte wirklich reif. Ja, aber da ist auch, ja klar. Es gibt immer Anfechtungen, es gibt immer Probleme. Wisst ihr, es gibt zwei Orten von Christen, die ich entdeckt habe bis jetzt. Ich bin mittlerweile 10 Jahre in Marseille, haben da Gemeinde gegründet, sind von 15 Leuten jetzt auf 150 Leute gewachsen und ich kann sie in zwei Kategorien fassen bei mir in der Gemeinde. Da gibt es einmal die Aasgeier. Aasgeier leben in der Wüste und sie ernähren sich nur von toten Sachen und vom Müll. Wisst ihr, was ein Aasgeier ist? Sonst Google Aasgeier. Und hübsch sind sie auch nicht. Das liegt an ihrem Futter. Das war Spaß. Ihr wisst ja, man isst, was man isst. Na, aber ganz ehrlich, Spaß beiseite. Wie viele Leute treffe ich, die sich nur von toten Sachen ernähren? Von all dem, was nicht passiert. Von all dem, was nicht funktioniert. Von all dem, was schief läuft. Der Gottesdienst war super, aber da war der eine, der hat mich komisch angeschaut. Also der Lobpreis heute, ich bin sogar geheilt worden, aber dieses Lied möchte ich nie wieder hören. Okay. Und dann... Die leben ja in der Wüste, aber in der Wüste lebt auch ein anderes Tier. Das ist ein Kolibri. Und von was ernährt sich der Kolibri? Von Nektar, von süßen Sachen. Und die gibt es auch. Das sind die Christen, die sehen nur das Süße. Natürlich jetzt als Männer denkst du, na, ich bin viel lieber Aske als ein Kolibri. Na gut. Ja, Kolibris ist nicht sehr maskulin und sehr... Ne, tune ihn ein bisschen auf, keine Ahnung. Ich sag dir eins, die Frauen bevorzugen Kolibris als Aasgeier. Danke. Die leben im gleichen Umfeld, die leben mit gleichen Verhältnissen und trotzdem ist ihre Nahrung komplett anders. Das ist die Natur, die ihnen das so geschenkt hat. Aber ganz ehrlich, wie oft treffe ich Christen, die kommen aus der gleichen Gemeinde, die leben die gleichen Probleme, die leben die gleichen Siege und Niederlagen und trotzdem ist ihre Sprache komplett anders. Da geht gar nichts, da geht nie was. Das bringt sowieso nichts, das schafft man nie, da wird sich nie was verändern. Und die anderen sagen, ja, bis jetzt war es schwierig, aber wir geben nicht auf, aber wir gehen weiter, aber Gott ist mit uns, aber wir glauben, dass es nicht zu spät ist, aber die Ernte ist reif. Das ist ein Unterschied, oder? Und ich weiß nicht, ob ihr die Bibel kennt. Lass uns sie mal aufschlagen. Und bevor ich da was lese, möchte ich euch einfach eine Geschichte erzählen. Wenn ich die jetzt vollkommen lesen würde, wäre sie wahrscheinlich zu lang. Aber es ist eine Geschichte, die kennen wahrscheinlich die meisten hier. Und zwar, die spricht vom Volk Israel. Und das Volk Israel hat ja Extremes erlebt. Müsst ihr euch vorstellen, die waren ja in Gefangenschaft in Ägypten, in Sklaverei. Und da gab es einen Mann, der hat sie befreit, der ist mit ihnen durch das Meer, das geöffnet wurde, gelaufen. Dann haben sie sich in der Wüste befunden, befunden, danke. Und dort haben sie nicht gewusst, was sie essen sollen. Dann gab es sogar die Versorgung Gottes, wo es Essen geregnet hat. Das möchte ich mal erleben. Und dann sind sie ja nicht einfach so aus Ägypten raus, sondern sie sind raus mit dem Versprechen, dass sie ins verheißene Land für das Volk Gottes kommen werden. Die sind nicht einfach gegangen und gesagt, na gut, schauen wir uns woanders um. Sie sind mit einer Vision weggegangen. Sie sind nicht weggegangen, weil sie Sozialaussteiger waren. Keine Chance, es waren Sklaven. Es war ein Aufstand. Es war eine Flucht, es war eine Schlacht, es war Verfolgungsjagd. Aber sie sind losgegangen, weil sie eine Vision hatten vom verheißenen Land, das Gott ihnen schenken wird. Und dann waren sie in der Wüste und dann war das Siegestimmung, dann haben sie die Versorgung Gottes erlebt, dann haben sie einfach erlebt, dass Gott treu ist und mit ihnen ist. Und dann waren sie nahe am verheißenen Land. Könnt ihr euch die Atmosphäre vorstellen? Sie waren nahe dran und dann war eine Strategie, okay, jetzt kommt das Key-Team, das Leitungsteam zusammen. Wie machen wir das? Wir sind kurz vorm verheißenen Land. Wie werden wir dieses Land einnehmen? Hey, komm, lass uns eine Spezialeinheit kreieren. Die besten Männer, 12 Spione, die schicken wir rüber, die machen Fotos, die schauen dann einmal, wie es da wirklich ausschaut. Und da war natürlich jeder Mann, der da dabei war, da waren nur 12 von einem Volk mit 1,2 Millionen Menschen. Wow, das war die Kobra. Die Elite, die losgezogen ist, um das Land zu besichtigen, das Gott ihnen versprochen hat. Welcher Mann wäre da nicht gern dabei gewesen? Also ich schon. Möchtest du es nicht gern Gladiator oder so schauen und dann die Musik und du denkst dir, ja, ich wäre da gern dabei gewesen. Und dann waren die dort und dann haben sie gesehen, den Segen, der in diesem Land ist. Sie haben gesehen, dass da extrem fruchtbares Land ist, fettes Land steht. Das heißt auch, tut mir leid, aber die Bibel sagt, wo sie reich werden konnten und gesegnet wurden einfach. Das war eine ökonomisch gute Lage und ein super Land. Die Früchte waren so groß, sagt uns die Bibel, dass sie sie zu zweit tragen haben müssen. Und die waren nicht genmanipuliert. Die waren echt. Und dann sagen sie, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich meine, ich predige das in Frankreich und sage, das ist das Land Österreich, wo Milch und Honig fließt. Aber sie haben dort wirklich erlebt, das ist ein Ausdruck von, das ist das Land, was uns gehört, das verheißene Land. Und dann sind sie zurückgegangen mit den Früchten, mit den Beweisstücken, mit allem, was sie gesehen haben, um den anderen zu erzählen. Und dann haben sie auch Riesen entdeckt und dann sind sie zurückgekommen und haben Bericht abgegeben von dem, was sie gesehen haben. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist Wahnsinn, es ist das Land. Die Früchte sind extrem, wir können dort reich werden, da ist Platz für alle, wir können das besiedeln, wir können dort, unsere Kinder können dort aufwachsen. Aber, da gibt es die Riesen, die Söhne von ganz großen Riesen. Gegen die haben wir eh keine Chance. Gegen die geht's gar nicht. Außer zwei, Josua und Kaleb. Die haben gesagt, na, das geht. Aber 10 von den 12 haben gesagt, ja, es wäre ja super, aber die Riesen sind echt das Problem da jetzt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ein Volk, was nur gewartet hatte, um das Land einzunehmen, was Gott ihnen versprochen hat, ist auf einer Situation, wo sie sagen, hey, es ist wirklich genial, aber da gibt es Riesen. Und irgendwie ist die Stimmung von we are the best auf ups, da gibt es Riesen. Und dann steht Folgendes in der Bibel. In 4. Mose 14 steht, die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Okay, das war ein Ausnahmezustand. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen. Unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und wir gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israels, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig werden. Der war gut. Ja. Okay. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Also habt keine Angst vor ihnen. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen der Israeliten über dem heiligen Zelt. Der Herr sagte zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und meiner Fürsorge gegeben? Was für eine Situation. Der Bericht von 10 Männern stürzt ein ganzes Volk in Verzweiflung und Unglauben und Zweifel und Rückzugsgedanken, Demonstrationsgedanken, zu Totschlag. Sie wollten die steinigen. Das war nicht so, dass Josua und Kaleb gesagt haben, wir haben das gesehen und wir werden das schaffen und in Hand umdrehen, werden wir fertig werden und sagen alle Halleluja. Die wollten die steinigen. Die wollten nicht mehr. Die waren sowas von, der ganze Glaube war weg. Die ganze Motivation war weg. Einfach, weil sie Angst hatten. Und ich möchte eins sagen, deine Art und Weise, wie du Bericht erstattest, beeinflusst andere. So wie du oder ich über meine Gemeinde, über Mission sprechen, beeinflusst andere. Ich habe mir versprochen, eine Sache, wenn ihr mit mir redet, ich bin ehrlich, ich erzähle euch, wenn es schwierig ist. Aber ich werde immer sagen, aber Gott ist treu. Und wir gehen weiter. Und Dieter sagt, es ist hart, es ist schwierig, es tut weh, aber wir gehen weiter. Weil das ist die einzige Lösung. Kaleb und Josua. Und weißt du, positiv zu sein und zu reden und Glauben auszusprechen, heißt nicht, Probleme zu ignorieren. Es gibt ja viele, die tun, als würde es dann keine Probleme mehr geben. Es ist krank, Leute. Wie oft haben mir Leute gesagt, als meine Frau auf der Intensivstation war, sie hat nichts im Namen Jesus, sage ich. Die Ärzte sehen das aber ganz anders. Wenn Leute Probleme haben in meiner Gemeinde, kann ich ja nicht einfach sagen, ja, in Jesu Namen gibt es die nicht. Was ich so schön finde, bei Josua und Kaleb, die haben mir nicht gesagt, nein, die Riesen gibt es gar nicht. Bet sie weg. Sie haben gewusst, dass es sie gibt. Die waren da. Aber sie haben gesagt, aber wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Und genau das ist es. Positiv zu sein, zu glauben, zu sagen, die Ernte ist reif, heißt nicht, okay, es gibt nie wieder Probleme, es gibt keine Herausforderungen, es gibt keine Berge in deiner Familie, bei deinen Arbeitskollegen, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde. Sie wird es immer geben, solange wir auf dieser Erde leben. Aber wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Jesus sagt, die Ernte ist reif, hey, dann ist sie reif, die Ernte. Die Frage ist, habe ich meine Augen geöffnet? Auf was schaue ich? Auf die Probleme oder auf das Land, das Gott verheißen hat? Auf was richte ich meinen Blick? Und es geht nicht darum, sie zu ignorieren. Und ich kenne natürlich Leute und die sagen, na gut, für dich ist es leicht, weil du bist jung und du bist motiviert und gut. Bei dir funktioniert es einfach irgendwie. Okay. Die uns ein bisschen besser kennen, wissen, dass es auch nicht immer einfach ist. Verheiratet, am Montag angekommen in Frankreich, alle Hochzeitsgeschenke geklaut, Auto verbrannt, hast nichts mehr. Okay, cool, ja, immer einfach. Riesen gibt es nicht, doch, ich glaube, es gibt sie, sogar viele. Aber weißt du, es geht ja nicht um das, was wir erlebt haben. Wie viele Leute kenne ich, die sagen, ich würde ja so gerne glauben, dass die Ernte reif ist in meiner Familie. Ich würde ja so gerne glauben, dass die Ernte reif ist an meinem Arbeitsplatz, in meinem Umfeld, in meinem Sportverein, bei mir in der Blasmusik, keine Ahnung wo. Aber ich habe so viel Schlechtes erlebt. Ich habe gute Nachricht für dich. Josua hatte auch nicht die besten Voraussetzungen, dass er positiv war. Weißt du was? Josua war ein Sklavenkind. Der hatte keinen Gabenfindungstest mit 12 Jahren. Talenteorientierung, pädagogischer Aufbau für ein gutes Selbstbild. Das war ein Sklavenkind. Arbeite oder stirb. Der hat gelitten. Josua hat gelitten unter Sklaverei. Josua war in der Wüste. Josua hat Gottes Treue erlebt und jetzt will er dieses Land einnehmen. Dann hat er 10 Kollegen, die sagen, nein, das geht nicht, wir schaffen es nicht. Was passiert? Gott schickt nach diesem Event das ganze Volk 40 Jahre durch die Wüste. Oh. Josua bezahlt für etwas, obwohl er selber geglaubt hat. Wie viele Leute kenne ich, die bezahlen für etwas, wo sie gar nicht mal selber schuld daran sind? Und werden dann bitter und verzweifelt. Und sagen, ich würde gerne, aber ich kann nicht mehr. Und wisst ihr, was Gott zu Josua sagt? Als dann sogar noch nach 40 Jahren Wüste, sagt nicht, okay, ich akzeptiere es, bau dir ein Zelt in der Wüste, häng Bilder von Papa und Mama, ist auch nett. Essen regnet es eh, bleib da und werd alt. Was kommt dazu? Mose stirbt. Sein geistlicher Papa, der starke Leiter, der da mit Vision voranging, selbst der stirbt. Josef wird als Nachfolger ernannt. Glaubt ihr wirklich, der hat das Selbstbewusstsein gehabt, dass er sagt, jetzt oder nie? Er ist gerade 40 Jahre für andere Typen durch die Wüste gelaufen. Er ist als Sklave aufgewachsen. Er hat Sachen gesehen, aber hat sie nie bekommen, obwohl er so knapp dran war. Enttäuschung erlebt. Und weißt du, was Gott zu ihm sagt in Josua 1,6, Josua 1,7, Josua 1,9? Ist nicht okay, ich verstehe es, ich suche einen anderen. Es ist, sei stark und mutig, sei stark und mutig, sei stark und mutig. Und genau das ist, glaube ich, was Gott heute zu einigen von uns hier sagen will. Sei stark und mutig. Erlaube nicht, dass deine Vergangenheit deine Zukunft zerstört. Erlaube nicht, dass deine Vergangenheit und deine Enttäuschungen und all das, wo es nicht funktioniert hat, deine Zukunft zerstören. Gott hat ein verheißenes Land für dich. Gott möchte dich weiter voranbringen. Was geben wir weiter? Und mein Vorbild und dank Jesu haben wir das ja. Und dort, wo Jesus war, dort hat er Hoffnung ausgesprochen. Dort hat er bedingungslose Liebe, ewiges Leben. Glaubt ihr wirklich, die Bibel erzählt uns in den Evangelien, dass überall dort, wo Jesus war, waren große Menschenmengen. Bei den Pharisäern waren die irgendwie netto. Weil der Unterschied war, die einen predigen Regeln, Jesus predigt Liebe. Jesus hat sie angezogen. Weil bei Jesus gab es Hoffnung. Und Jesus war aber auch ein Skandal für manche Religiöse. Die Prostituierte, die gerade erwischt worden war, beim Ehebruch, gerade fast gesteinigt wurde, sagt er, wer von euch ohne Fehler ist, wer für den ersten Stein. Steh auf, sündige nicht mehr. Voll von Liebe, von Erbarmen, von Hoffnung. Und wir könnten 1000 Zeugnisse nehmen in den Evangelien, dort, wo Jesus einfach immer Hoffnung, Rettung, Heilung, Befreiung, ewiges Leben geschenkt hat. Egal, ob sie von der Gesellschaft schon sowieso abgeschrieben waren oder nicht. Dort, wo Jesus hinkam, war Neuanfang. Und Jesus ist mein persönliches Vorbild. Und ich glaube, und ich möchte uns ermutigen, als Gemeinde Jesu Österreichs hier heute Abend, lass uns Männer und Frauen sein, die sagen, hey, die Ernte ist reif. Lass uns aufhören zu sagen, ja, vielleicht. Vielleicht in Marseille. Vielleicht in Afrika, ihr habt Chris gehört gestern, vielleicht dort. Ja. Die Ernte ist reif. Jesus hat keine Klammer dahinter gestellt und gesagt, beziehungsweise. Die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenige. Wenn du hier bist und sagst, ich würde ja gern auch in die Außenmission gehen, hey, da gibt es viele Stände, informier dich einfach. Aber wir sind nicht nur da, weil wir nur Außenmission leben wollen. Wir wollen ganzheitliche Mission leben. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. In deine Familie, in deinem Arbeitsplatz, dort, wo wir sind. Und wenn du selber nicht gehst, dann mach's, wie Martin gesagt hat, dann unterstütze Mission einfach und bete für Mission. Es ist so wichtig, das zu haben. Lass uns Männer und Frauen sein, die sagen, das Land ist bereit und die Ernte ist bereit. Lass uns aufhören, den Wettkampf, wo es am härtesten ist. Lass uns anfangen mit dem Wettkampf, wo am meisten passiert. Sag mir nur, gut, das ist ein Leistungsdruck. Wir haben begonnen in unserer Gemeinde mit den Leuten, die im Büro arbeiten und allen anderen. Jeden Dienstag geben wir Zeugnis von dem, was letzte Woche mit Gott, was sie mit Gott erlebt haben. Nicht mehr von dem, was nicht gut ist, sondern von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Es ist erstaunlich, was sich alles tut in der Woche. Es ist erstaunlich, wie ermutigend es ist zu sehen, dass es weitergeht. Lass uns Kolibris sein. Na, ich möchte jetzt nicht komisch werden, aber wenn du hier bist und sagst, na gut, ein Asker gefällt mir aber besser. Okay, aber hör auf, tote Sachen zu essen. Sei dir bewusst darüber. Dein Leben beeinflusst andere Leben. Wir sagen, das geht ja nur mich was an. Dein Leben beeinflusst andere Leben. Was ist die Message deines Lebens? Ich bete immer und oft falle ich und oft bitte ich den Herrn um Vergebung. Und ich sage, Herr, ich möchte kein Christ sein, der einfach nur oberflächlich ein bisschen irgendwas macht. Ich will, dass mein Leben ein Zeugnis ist, dass deine Ernte reif ist. Ich möchte, dass mein Leben ein Zeugnis ist, dass du rettest. Ich möchte, dass mein Leben ein Zeugnis ist, dass du heilst. Ich möchte, dass mein Leben ein Zeugnis ist, dass du ewige Hoffnung schenkst. Nicht nur von irgendjemand anders, sondern mein Leben. Das Zeugnis meines Lebens, die Ernte ist reif. Let's go. Vielleicht können die Lobpreiser zurückkommen und wir können einfach mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach die Möglichkeit geben. Ja, lass uns mal aufstehen, genau. Und vielleicht können wir die Augen einfach mal schließen und sei einfach mal ehrlich mit dir selbst. Wir haben so viel gehört an Informationen, an geistlichen Input in diesen 3 Tagen. Und wir schließen die Konferenz dann ab und können einfach sagen, ja, es war toll, wir waren gesegnet, es war schön. Aber ich glaube, unser Wunsch von allen ist es, dass es nicht einfach nur schön war, sondern dass bleibende Früchte hervorgehen. Dass die Ernte ist reif, nicht einfach nur ein Motto auf dem Flyer ist, sondern eine Herzensüberzeugung in unseren Herzen. Und wenn du hier bist und sagst, eigentlich ist die Message meines Lebens zurzeit was anderes, möchte ich dich echt ermutigen. Tu Buße. Ich tue regelmäßig Buße. Weil eine Sache ist leicht, die ist irgendwie automatisch, negativ zu sein. Philipper 4, Vers 8 sagt uns, trainiert euch das zu sehen, was gut ist, was heilig ist, was abgesandt ist. Anscheinend ist es ein Training, nicht nur negativ zu sein, weil das geht ganz automatisch. Einfach kurz ruhig sein und nimm einfach, wenn es dich betrifft, kurz Zeit, drück's mit deinen eigenen Worten Gott aus, dass du ein Mann oder eine Frau sein möchtest, die wirklich glaubt und wirklich sagt, so wie Kaleb und Josua, ich werde dieses Land mit einnehmen. Egal, ob das meine Familie ist, egal, ob das meine Verwandtschaft ist, egal, ob das meine Arbeit ist, egal, ob das meine Nachbarschaft ist, egal, ob das mein Sportverein ist, Egal, ob das meine Region ist, meine Stadt, mein Land. Wir möchten Männer und Frauen sein, die sagen, dieses Land ist gut. Und auch wenn es Riesen gibt, wenn unser Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Im Handumdrehen werden wir sie beseitigen. Gott hat nie gesagt, es wird leicht sein. Aber wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Halleluja. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen für jeden Einzelnen hier heute Abend. Herr, ich möchte Danke sagen für alle Zeugnisse, was wir in diesen 3 Tagen gehört haben. Von deiner Treue, von deiner Güte, von deiner Versorgung, von den Wundern, von der Hingabe von Männern und Frauen, die dich lieben. Und die tiefst überzeugt sind, dass du der Gleiche bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Die auch dafür leiden mit ihrem Leben. Die bereit sind, ihr Leben niederzulegen, so wie sie jünger waren. Und die sagen, die Ernte ist reif und wir werden nicht aufhören, bevor wir nicht selbst an unser Ende gekommen sind. Die festhalten an den Verheißungen, die du gegeben hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst, dort wo ich nur konzentriert bin auf das, was nicht funktioniert. Herr, ich möchte meinen Blick auf das richten, was du bereits am Tun bist. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Herr, wir möchten eine Gemeinde sein, wir möchten Christen sein, das Gute sehen. Wir möchten Männer und Frauen sein, die das aussprechen, was du verheißen hast. Wir möchten Männer und Frauen sein, die auch wenn Probleme auftreten, sie nicht ignorieren, sondern sie daran erinnern, an die Größe unseres Gottes, der den Tod besiegt hat und der heute zur Rechten Gottes sitzt und der regiert und der lebt. In Jesu Namen. Wir möchten Männer und Frauen sein, die das Land einnehmen, die von ganzem Herzen sorgen können und leben können, von Montag bis Samstag und am Sonntag gemeinsam feiern können, weil wir glauben und leben, dass die Ernte ist reif dort, wo wir sind. Die Ernte ist reif für Österreich, die Ernte ist reif fürs Mühlviertel, die Ernte ist reif für Salzburg, für Tirol, für Vorarlberg, für Kärnten, fürs Burgenland, für die Steiermark, für Wien, für Niederösterreich, für Oberösterreich, für Europa, für Asien, für Australien, für Afrika, für Lateinamerika, für Nordamerika. Herr, wir wollen glauben, dass die Ernte reif ist und wir wollen unsere Augen öffnen und wir wollen dir folgen und wir wollen nicht sein wie die 10 anderen, die sagen, ja, es stimmt, aber, sondern wir sagen, ja, es stimmt und unser Gott ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich möchte dich bitten, dass nach dieser Konferenz wir Zeugnisse haben von deiner Treue, von dem, was du tust, dass du heilst, dass du befreist, dass du rettest durch unsere Leben in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, dass unser Umfeld sieht, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In Jesu Christi Namen. In Jesu Namen. Amen.